Was würdest du sagen, bedeutet für dich Feminismus aus einer jüdischen Perspektive?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und für mich ist es zunächst einmal so, ich definiere mich als Feministin und ich definiere mich als Jüdin. Und das heißt, ich muss beides irgendwie in Einklang bringen. Und für viele ist das nicht so ganz verständlich, weil viele Religionen mit etwas sehr Patriarchalem assoziieren und da wenig Feminismus drin sehen. Ich bin als Jüdin geboren, also ich habe diesen Glauben jetzt auch nicht so bewusst ausgesucht, sondern ich habe dann versucht, in meinem jüdischen Glauben, mit dem ich aufgewachsen bin, feministische Aspekte zu finden, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen im jüdischen Kontext schon immer einen sehr, sehr großen und hohen Stellenwert hatten. Beispielsweise wird das Judentum ja auch über die Frau übertragen. Das heißt, wenn man eine jüdische Mutter hat, ist man auch selbst per jüdisches Religionsgesetz auch jüdisch. Und die Nationalität, die Herkunft des Vaters spielt auch erstmal keine Rolle. Das ist mittlerweile in teilweise Diskriminierung ausgeartet. Beispielsweise werden dadurch jüdische Menschen, die eben nur einen jüdischen Vater haben, diskriminiert. Aber das ist ein anderes Thema. Ursprünglich wurde das Ganze eingeführt, um Frauen, die beispielsweise infolge von Konflikten, so kriegerischen Auseinandersetzungen im antiken Jerusalem damals vergewaltigt wurden und schwanger geworden sind, sondern man hat gesagt, ihre Kinder sind, egal wer der Vater ist, jüdisch und hat ihnen damit diesen Zugang zur Community gegeben und gesagt, hey, eure Kinder sind Teil unserer Religionsgemeinschaft, sind Teil unserer Community und ihr werdet nicht ausgeschlossen, weil ihr eben durch diese kriegerische Auseinandersetzung in so eine Situation gekommen seid. Und generell sind auch viele Gebote, die es im Judentum gibt, auch sehr auf Frauen gemünzt. Beispielsweise ist es so, dass Frauen gewisse Privilegien haben, beispielsweise sollen Frauen die Schabbatkerzen anzünden am Schabbatabend. Und das sind so ein paar interessante Aspekte. Und für mich war es einfach wichtig, irgendwie im Judentum Aspekte zu finden, die mit meinem Feminismus vereinbar sind. Und ich habe für mich auch von Anfang an beschlossen, also ich kenne viele religiöse Feministinnen, die sich auch bewusst von Religionsgemeinschaften dann auch abgrenzen und sagen, hey, ich trete aus der Kirche aus oder ich definiere mich nicht mehr als muslimische Person, weil ich mich irgendwie damit einfach nicht identifizieren kann mit der Religionsgemeinschaft, nicht mit der Religion an sich. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Aspekt, den ich zwar nachvollziehen kann, aber gleichzeitig für mich selbst beschlossen habe, dass ich nicht so sein möchte, weil ich also meine Religionsgemeinschaft ungern einfach Männern überlassen möchte und sagen möchte, hey, ich gehe jetzt von hier weg. Ich habe einfach für mich beschlossen, ich möchte aus meiner Religionsgemeinschaft mich der nicht entziehen, sondern innerhalb meiner Religionsgemeinschaft etwas ändern. Weil es natürlich auch in jüdischen Communities nach wie vor sehr rückschrittliche Aspekte gibt. Beispielsweise, was mir da immer einfällt, ist, ich trage ja auch oft eine Kippa, also eine jüdische Kopfbedeckung, die allerdings meistens mit Männern assoziiert wird. Was eigentlich total absurd ist, weil die Kippa nie, also per Religionsgesetz, irgendwie Männern zugeschrieben wurde. Ursprünglich war es so, dass sowohl Männer als auch Frauen eigentlich alle ihren Kopf bei bestimmten Anlässen, beispielsweise beim Gebet, bedecken sollten. Irgendwann in der Neuzeit hat sich dann die Kippa als Kopfbedeckung überhaupt erst herauskristallisiert und aus irgendeinem Grund wurde sie dann Männern zugeteilt. Aber es gibt eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund dafür. Und mittlerweile hat sich das einfach total eingebrannt, dass nur Männer das tragen dürfen, was eigentlich aber totaler Quatsch ist. Und ich kenne mittlerweile viele Frauen, die sich da auch ganz bewusst dagegen wehren und eine Kippa tragen, weil das eben auch so ein richtig schönes, auch irgendwie plakatives jüdisches Symbol ist, wenn man sich damit ja auch direkt offen als jüdisch zeigt und damit er auch irgendwie mit anderen jüdischen Menschen gut connecten kann und das irgendwie einfach auch so ein Symbol davon ist, dass alle irgendwie gleich sind und dass jetzt kein männliches Privileg ist, eine Kippa zu tragen.
Möchtest du noch einmal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie feministisches Handeln innerhalb der jüdischen Community aussieht? Du hast da jetzt ja schon relativ viel gesagt, aber gibt es vielleicht noch was, was du da noch ergänzen möchtest?
Naja, zum Beispiel ist es ja auch in einigen jüdischen Communities so, dass es eine Geschlechtertrennung beim Gebet gibt. Das war tatsächlich auch in der jüdischen Gemeinde, in der ich als Kind war, immer so. Da gab es zwischen den Männern auf der einen Seite und den Frauen auf der anderen Seite eine richtige Trennwand. Und mir wurde als Kind immer erklärt, ja, die ist dafür da, damit die Männer nicht vom Gebet abgelenkt werden von den Frauen. Und das fand ich schon als Kind total scheiße und irgendwie total absurd, weil ich dann dachte, hä, also erstens sind dann nicht die Männer schuld, wenn sie sich davon ablenken lassen und was können denn Frauen dafür, müssen die Frauen jetzt irgendwie versteckt werden? Und das fand ich schon als Kind blöd und später fand ich es auch aus dem Aspekt blöd, dass ich gesagt habe, hey, wenn Menschen sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren, wo sollen die sich denn da hinsetzen? Ist das nicht irgendwie blöd? Und ich habe dann auch so die Beobachtung gemacht, hey, manchmal gehe ich mit meinem Partner zum Beispiel zum Gottesdienst, aber ich kann mich nicht neben meinen männlichen Partner setzen, weil es dann halt eine Geschlechtertrennung gibt und wir sitzen dann getrennt voneinander mit Leuten, die wir vielleicht gar nicht kennen. Und das finde ich irgendwie, also ich verstehe den Aspekt so ein bisschen, dass man sagen möchte, für viele nutzen auch diesen, vor allem Frauen nutzen manchmal diesen in gewisser Weise geschützten Raum ja auch so ein bisschen, um sich dann auszutauschen und um unter Frauen zu sein und um unter Frauen zu beten. Aber ich persönlich bevorzuge beispielsweise Gottesdienste, wo alle zusammensitzen, weil ich das einfach viel schöner finde. Und das kommt mittlerweile immer mehr. Also bestimmte jüdische Strömungen lehnen das rigoros ab, aber ich habe das Gefühl, dass sich mittlerweile viele jüdische Communities dafür öffnen. Ich war zum Beispiel auch letztens auf einer Hochzeit, wo das auch absolut offen war und alle zusammen gefeiert haben. Weil bei sehr traditionellen Hochzeiten gibt es manchmal auch dort eine Geschlechtertrennung und dann feiern die Frauen zusammen und die Männer zusammen. Und ich fand das toll, dass es nicht so war, obwohl es eine sehr traditionelle Feier war.
Jüdische Menschen existieren ja logischerweise nicht nur irgendwie so in jüdischen Communities und der
Ja,
jüdischen
klar.
Bubble. Möchtest du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was du vielleicht für einen Eindruck hast, wie zum Beispiel jüdische Philosophinnen, jüdische VordenkerInnen, jüdische WiderstandskämpferInnen den Feminismus geprägt haben, der eher so der Mainstream-Feminismus ist?
Eine der Mitgründerinnen des Fat Undergrounds, also mit der Fat Acceptance Bewegung, aus der die mittlerweile wirklich Mainstream Body Positivity Bewegung geworden ist. Eine der Gründerinnen davon war beispielsweise eine Jüdin, Sarah Golda Bracha-Fischmann. Und sie ist irgendwie überhaupt nicht so richtig präsent. Also es werden meistens nur ihre also die anderen Frauen genannt, die daran gearbeitet haben. Und sie wird irgendwie meistens nur so nebenbei irgendwie in so einem Nebensatz erwähnt, was ich total schade finde. Es gibt zum Beispiel auch keinen Wikipedia-Artikel zu ihr. Und das finde ich total schade, weil sie ja als Person auch in gewisser Weise zeigt, dass die Body Positivity Bewegung von marginalisierten Gruppen eigentlich ursprünglich gegründet wurde, von schwarzen Frauen, von queeren Frauen, von ja, und eben auch von einer jüdischen Frau, also einer mehrfach marginalisierten Person, die eben nicht nur als Frau diskriminiert wurde. Und die Bewegung wurde ja mittlerweile total gekapert von so normschönen weißen Frauen, die dann halt so ein bisschen, oh, ich fühle mich heute ein bisschen dick mäßig. Genau, aber was mir halt sonst noch auffällt, natürlich jüdische Widerstandskämpferinnen, beispielsweise in der NS-Zeit, haben immer genauso gekämpft wie ihre männlichen Verbündeten, aber häufig werden eben nur die männlichen Verbündeten genannt. Bei dem Aufstand im Warschauer Ghetto waren auch unfassbar viele Frauen beteiligt, aber wenn man die ganze Geschichte recherchiert, werden einem immer nur männliche Namen angezeigt und manchmal wird dann halt eine Frau erwähnt, aber auch nur als, das ist halt die Partnerin oder die Ehefrau oder wer auch immer oder die Schwester von dem und dem. Und sie hat halt auch mitgekämpft. Und wenn man ein bisschen mehr über diese Namen recherchiert, dann wird auf einmal deutlich, wow, sie hat nicht nur als Freundin von dem und dem mitgekämpft, sondern sie hat zum Beispiel irgendeine Organisation gegründet, die eben bewaffneten Widerstand geleistet hat. Und es gab unfassbar viele Frauen, auch Frauen, die sich als Partisaninnen engagiert haben, die beispielsweise Züge in die Luft gejagt haben und so weiter. Aber sowas ist immer irgendwie nicht so ganz präsent, obwohl in diesen Communities, in diesen Partisanenbataillonen oft eine gewisse Gleichberechtigung herrschte, weil man eben gesehen hat, dass die Frauen genauso gekämpft haben. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass gerade diese jüdischen Widerstandskämpferinnen, die Partisaninnen, oft noch mal ganz besonders gefoltert wurden, ganz besonders erniedrigt wurden, wenn sie beispielsweise gefangen genommen wurden, weil die Wehrmachtssoldaten sich davon halt noch mal extrem erniedrigt gefühlt haben, dass es eben Frauen waren, die gegen sie gekämpft haben.
Ich habe auch denn nachgelesen, dass ja auch zum Judentum oder zu jüdischer Kultur, wenn ich das richtig verstanden habe, auch viel so Emanzipation und Kritik und Diskussion zählt. Und dass ja zum Beispiel auch schon die erste Rabbinerin schon, ich glaube, in den 30er oder 40er Jahren irgendwie aktiv war und auch einfach super viele Feministinnen irgendwie so aus jüdischen Communities kommen. Denkst du, dass da so mitgebracht wird auch teilweise vielleicht auch einfach aus so einer jüdischen Sozialisation her?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt dabei. Ich finde, das Judentum bietet von Anfang an eine gewisse Kritik. Das heißt, man soll vieles einfach kritisch hinterfragen und man soll sich kritisch mit Sachen beschäftigen. Es gibt ja die Tora und es gibt auch noch den Talmud. Und der Talmud ist im Prinzip eine Diskussion von Rabbinern über die Tora. Das heißt, die Tora wird diskutiert, die Gebote werden ausgelegt und es geht im Talmud die ganze Zeit darum, wie man eben das, was in der Tora steht, in den Alltag übertragen kann. Und bis heute beschäftigen sich Rabbinerinnen und Rabbiner damit, dass sie eben das, was in der Tora steht, versuchen irgendwie zu interpretieren und auch irgendwie anzupassen an die modernen Gegebenheiten. Daraus sind ja auch dann wirklich so sehr progressive Strömungen entstanden. Und auch die erste Rabbinerin, Regina Jonas, hat ja eine Abschlussarbeit unter dem Titel verfasst, inwiefern auch Frauen das Amt eines Rabbiners innehaben können. Und hat dann auch nach Verboten und Widersprüchen gesucht, aber hat dann nichts in den jüdischen Schriften gefunden, was dem eigentlich widerspricht. Und das ist eigentlich unfassbar jüdisch, was sie da gemacht hat. Und zwar, sie hat sich mit der Schrift auseinandergesetzt, sie hat die analysiert, interpretiert und ist dann zu diesem Schluss gekommen. Also genau das, was Rabbiner seit vielen Jahrhunderten im Judentum machen. Dieses Interpretieren und kritische Hinterfragen.
Es gibt ja auch Gruppen, die feministische Kämpfe intersektional angehen, also zum Beispiel Feminismus aus queeren, migrantischen oder ArbeiterInnensichten weißen führen und dabei auch andere Betroffenheiten mitdenken. Ich hatte hierbei den Eindruck, dass es wenige oder vielleicht auch wenige sichtbare Gruppen gibt, die ihren Schwerpunkt auf feministische Arbeit aus einer jüdischen Perspektive legen und zusätzlich wenige Gruppen, die bei ihrem intersektionalen Ansatz halt auch jüdische Perspektiven mitdenken. Was ist denn so deine Sichtweise darauf?
Was ich generell finde, was in vielen linken und eben auch in vielen feministischen Diskursen total fehlt, auch in queeren Diskursen, sind generell religiöse Personen. Also gar nicht nur jüdische, sondern wirklich explizit religiöse Personen. Weil Religion einfach sehr oft mit Patriarchat, mit Queerfeindlichkeit assoziiert wird. Und deswegen finde ich super selten eben in diesen Diskursen religiöse Personen generell wieder. Und eben auch jüdische Personen. Beim Judentum muss man ja auch wissen, jüdische Personen sind ja auch nicht immer religiös, aber das wird natürlich immer so gedacht. Und was mir auch generell, auch in linken und eben auch intersektionalen Diskursen extrem auffällt, ist, dass es mittlerweile oft eben einen Fokus auf Rassismuskritik gibt, aber Bei Rassismuskritik wird Antisemitismus einfach nicht mitgedacht. Antisemitismus wird dann eher als, er wird dann ein bisschen falsch interpretiert. Und dann wird, ich erlebe auch zum Beispiel oft, dass mir Leute schreiben, ja, Antisemitismus ist halt blöd, weil jüdische Menschen aufgrund ihrer Religion abgewertet werden. Aber das stimmt ja so nicht. Es geht überhaupt nicht um die jüdische Religion, diese Verfolgung jüdischer Menschen und auch der Antisemitismus, auf dem das Ganze basiert, einfach eine absolut rassistische Ideologie. Aber in Rassismusdiskursen wird das einfach oft vergessen. Und eben viele Feministinnen, die beispielsweise intersektional denken möchten, vergessen diesen Aspekt. Er ist einfach irgendwie nicht präsent. Und ich erlebe das wirklich auch sehr oft, dass ich, wenn ich als religiöse Person beispielsweise mit einer feministischen, queeren oder auch linken Community in Kontakt komme, noch lange vor dem 7. Oktober, dass es dort oft als Widerspruch gesehen wurde, dass gesagt wurde, hey, aber du kannst doch überhaupt nicht feministisch sein, wenn du religiös bist. Es wurde dann oft auf so sehr radikale und sehr orthodoxe jüdische Strömungen verwiesen, wo Frauen natürlich nachweislich tatsächlich diskriminiert werden, eingeschränkt werden. Aber und das genauso wie ja auch oft muslimischen Frauen vorgeworfen wird, sie würden eine frauenfeindliche Religion unterstützen oder sie würden ein Kopftuch tragen und das wäre ein Zeichen von weiblicher Unterdrückung. Und dabei total vergessen wird, dass Frauen sich ja auch sehr be bewusst und selbstständig dafür entscheiden können, das zu tragen. Und oft wird einfach Religion im feministischen Diskurs einfach extrem abgewertet und es werden keine feministischen Lesarten für religiöse Texte zugelassen. Aber ich glaube, das ist total wichtig, weil wir Religion auch wirklich feministisch interpretieren können. Und würde das total unterstützen, weil eben auch feministische, queere Menschen auch in gewisser Weise sich in religiösen Orten einfach auch wohlfühlen sollten. Weil man kann eben auch queer oder auch feministisch und religiös sein. Das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Denn das ist auch nochmal was anderes, einer religiösen Gemeinschaft sich wirklich zugehörig zu fühlen oder beispielsweise an Gott zu glauben. Sind ja auch zwei Sachen, die man komplett voneinander trennen kann. Man kann sagen, ich kenne sehr viele Leute, die sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich glaube trotzdem an Gott. Aber ich möchte mich einfach nicht, ich fühle mich in der Kirche einfach nicht wohl, weil ich zum Beispiel queer bin, weil ich zum Beispiel feministische Sichtweisen vertrete. Und das erlebe ich eben auch in jüdischen Communities immer wieder. Und dann möchte ich einfach sagen, hey, bleibt einfach da. Versucht einfach innerhalb der Gemeinschaft etwas zu verändern, weil man wirklich viel verändern kann, wenn man einfach präsent ist.
Würdest du sagen, dass so diese Einstellung, diese kritische Einstellung oder vielleicht auch Einstellung gegen Religion vielleicht auch einfach aus so einer christlichen Dominanz in Deutschland kommt? Also persönlich würde ich schon sagen, dass das Christentum einfach schon zutiefst patriarchal ist, aber das ja nicht einfach auf andere Religionen umgemünzt werden kann, nur weil es im Christentum so ist.
Wobei man ja auch zum Christentum natürlich sagen muss, auch das Christentum kann natürlich feministisch gelesen werden. Aber ja, wir denken in Deutschland, wenn wir an Religion hören, immer ans Christentum. Wir denken, ich erlebe unter linken Menschen und eben in solchen Communities oft eine absolute Ablehnung von Religion. Also auch so eine gewisse Nulltoleranzpolitik. Also so nach Motto Religion so ein Scheiße und ich möchte das auch nicht tolerieren, das ist alles voll dumm. Statt irgendwie religiöse Menschen tatsächlich einzubinden und zu integrieren in linke Diskurse und feministische Diskurse.
Würdest du sagen, dass sich dann, also jetzt auch schon vor dem 7. Oktober gedacht, dann feministische Kreise für dich als religiöse, jüdische Person nicht offen angefühlt haben? Also so, dass du da vielleicht auch schon teilweise gar nicht hingegangen wärst, oder wie ist das für dich?
Unterschiedlich. Es kam so ein bisschen auf den Kreis an, aber ich habe mich eigentlich, also ich wurde auch tatsächlich relativ oft eingeladen und ich wurde hier auch mal in Brandenburg an der Havel zum Beispiel als Sprecherin für den CSD eingeladen. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass man vielleicht doch ein bisschen versucht, auch religiöse Perspektiven zu integrieren. Das hat natürlich seit dem 7. Oktober ist da natürlich ein absoluter Schnitt. Aber davor hatte ich schon immer mal wieder das Gefühl, dass da doch auf einen zugegangen wird. Aber ich habe dann tatsächlich gar nicht von den Veranstaltern selbst, sondern eben so aus dem Publikum oder so schon teilweise Anfeindungen erlebt und schon teilweise, dass Leute das nicht so cool fanden, dass da eben eine religiöse Person präsent ist. Aber wenn ich so über den Durchschnitt nachdenke, hatte ich schon das Gefühl, dass das durchaus willkommen war. Aber vielleicht auch gerade deshalb, dass, weil ich eine Jüdin bin und über das Judentum, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wissen die meisten nicht so viel. Und wir wissen nicht, ob es feministisch ist oder nicht feministisch. Und deswegen lassen wir es einfach mal laufen so.
Ich habe einige Statements von politischen Gruppen und Personen gelesen, die mangelnde Solidarität nach den terroristischen Angriffen der Hamas auf israelische Zivilisten kritisieren, vor allem auch eben von feministischen Gruppen oder eben nur halbherzige Statements, obwohl ja auch gezielt Femizide und Vergewaltigungen an diesem Tag genutzt wurden. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also ich persönlich bin auch nach dem 7. Oktober und auch in den Folgemonaten sehr, sehr vielen großen feministischen Accounts auch entfolgt, deren Arbeit ich vorher sehr, sehr gern verfolgt habe, weil mir da eine absolute Doppelmoral aufgefallen ist, weil viele dieser Accounts sich dann sehr, sehr viel zu der Zivilbevölkerung in Palästina geäußert haben, was ich an sich auch wirklich gut finde, denn natürlich muss man auf das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung aufmerksam machen und über die Situation dort sprechen. Aber was ich absolut vermisst habe, waren eben wirklich Diskurse über israelische Frauen, über beispielsweise auch ganz aktuell über die nach wie vor verbleibenden weiblichen Geiseln im Gazastreifen, bei denen man wirklich nicht weiß, was mit ihnen passiert und man wirklich das Allerschlimmste annehmen muss. Aber eben auch über die Femizide haben sich wirklich wenige feministische Accounts, die nicht explizit jüdisch sind, geäußert. Und das hat mich persönlich auch total schockiert, weil ich dann einfach dadurch gesehen habe, okay, Frauenrechte sind halt interessant, unterstützenswert, aber sobald es um Israel geht, sobald es um jüdische Frauen geht, spricht darüber kaum jemand. Und das fand ich absolut schockierend für mich. Und ich habe mich, ja, ich war sehr, sehr enttäuscht von vielen feministischen Accounts. Ich habe einige auch darauf hingewiesen und mit einigen versucht, auch ins Gespräch zu kommen. Das wurde dann allerdings meistens total schnell abgeblockt und mir wurde dann halt unterstellt, keine Ahnung, mir wären die palästinensischen Menschen egal, nur weil ich sage, hey, ihr berichtet so viel über palästinensische Menschen. Vielleicht habt ihr auch Lust, über jüdische Zivilistinnen vor allem zu berichten, die eben das erlebt haben, worüber ihr ständig auf eurem Account redet. Denn auf eurem Account geht es um Frauenrechte, Feminismus, Femizide, geschlechterspezifische Gewalt. Warum redet ihr nicht darüber? Es ist so vieles davon ist einfach nachgewiesen. Es wurde von den Terroristen selbst gefilmt, verherrlicht, in den sozialen Medien verbreitet. Ich habe zahlreiche Accounts gesehen, gar nicht so große Accounts, sondern zum Beispiel eher kleinere Accounts, die sich aber trotzdem in ihrer Bio als Feministinnen bezeichnet haben, die dann so unter irgendwelche Videos Hamas mit Herzchen geschrieben haben oder I love Hamas und Hamas sind super und Hamas sind Widerstandskämpfer. Und da habe ich mal einen sehr guten Spruch dazu gesehen, und zwar, was würdest du eigentlich sagen, wenn dein Vergewaltiger als Widerstandskämpfer bezeichnet werden würde? Und ich finde, das trifft einen absoluten Punkt, denn das ist kein legitimer Widerstand. Und Terroristen und terroristische Akte als Widerstandskampf zu bezeichnen, in dem Zusammenhang finde ich absolut kritisch und total unreflektiert.
wie du feministische Räume jetzt nach dem 7. Oktober wahrnimmst. Also fühlst du dich da noch so, dass du da irgendwie willkommen bist oder ist es konfliktreich oder wie ist so dein Eindruck darauf?
Es ist schwierig geworden, so ein bisschen. Ich habe mich immer sehr mit so der linken Bubble verbunden gefühlt und habe mich damit immer sehr identifiziert, so immer so ein bisschen linksgrün versifft und ja, an diesen Orten eigentlich immer gut gefühlt und immer irgendwie safe gefühlt. Als Jüdin habe ich mich eigentlich immer damit sehr, sehr gut identifizieren können. Bis eben zum 7. Oktober, bis eben so viel von so queeren, auch vor allem auch Accounts auf Instagram, beispielsweise zu Pro-Palästina-Demos aufgerufen wurde oder eben auch ganz krasse, teilweise richtige antisemitische Verschwörungserzählungen geteilt wurden. Und damit kann ich mich einfach nicht mehr identifizieren. Und vor sowas wollte ich mich dann halt auch in gewisser Weise schützen und sagen, okay, ich möchte damit erstmal nichts mehr zu tun haben und ich fühle mich damit einfach nicht mehr wohl. Ich hatte auch eine Begegnung beispielsweise mit einem Kommilitonen an der Uni, der halt so einen Regenbogen-Pin auf seinem Rucksack auch hatte. Ich habe sowas auch und deswegen kann ich mit solchen Leuten immer richtig gut connecten. Aber gleichzeitig hatte neben diesem Anstecker auch einen Anstecker mit einem durchgestrichenen Davidstern. Ich habe ihn dann tatsächlich auch darauf angesprochen und ihn gefragt, hey, warum er das denn hat und ob er das irgendwie legitim findet und ob er was gegen Juden hat. Und er meinte dann so, nee, er hat natürlich nichts gegen Juden, aber als Jude braucht man sich auch nicht zu wundern, dass man ihn nicht mag, weil Israel macht halt gerade ganz schön viel Shit. Und es war dann so, okay, krass. Also, und sowas begegnet mir immer wieder. Also an meiner Uni, meine Uni ist wirklich extrem links. Und ich sehe dann trotzdem immer wieder Leute, die halt irgendwelche feministischen Sticker haben und dann irgendwie so ein Fuck Israel-Aufkleber daneben. Und ich kann wirklich total vieles nachvollziehen. Ich verstehe, dass man sich beispielsweise mit der palästinensischen Zivilbevölkerung solidarisieren möchte, dass man auf Demos gehen möchte, dass man da einfach auch was dagegen tun möchte, gegen das, was passiert. Und das machen ja auch sehr, sehr viele Menschen in Israel. Sehr viele Menschen in Israel kritisieren die Regierung. Ich selbst habe mich jahrelang gefühlt mit meinen israelischen Verwandten angelegt und mit ihnen immer wieder auch diskutiert. Ich habe selbst mal eine Zeit lang in Israel gelebt, bei meiner israelischen Familie und habe mich so oft mit ihnen darüber gestritten, dass ich es scheiße finde, wie sie, wie die Regierung mit Palästinensern umgeht und wie scheiße ich das finde, wie sie über Palästina sprechen, dass sie zum Beispiel Palästina nicht einmal sagen, sondern immer Araber sagen, weil sie Palästina nicht akzeptieren. Und ich habe mich so oft mit ihnen darüber gestritten und ich finde es so frustrierend, dass ich, egal was ich sage, egal was ich mache, trotzdem immer mit Israel assoziiert werde und gar nicht, mich stört gar nicht, dass ich mit Israel assoziiert werde, sondern vor allem mit der israelischen Regierung, mit Netanyahu, mit Menschen, die ich nicht mal gewählt habe. Ich habe ein paar Monate in Israel gelebt. Und trotzdem muss ich mich ständig für die israelische Regierung verantworten. Und das ist so, so frustrierend. Ich kann mich gerne für die deutsche Regierung verantworten, weil dort einfach Parteien drin sind, die ich gewählt habe. Aber das funktioniert einfach bei Israel nicht. Ich habe nicht mal eine israelische Staatsbürgerschaft. Aber trotzdem muss ich mich immer dafür verantworten. Und das regt mich richtig, richtig auf. Das macht mich total wütend, weil ich es auch einfach nicht verstehen kann. Viele sagen dann, hey, wir trennen doch zwischen Juden und Israelis oder Zionisten oder was auch immer. Aber das Problem ist, auch die israelische Zivilbevölkerung protestiert seit Jahren, und ich sage wirklich seit Jahren, gegen die israelische Regierung. Und viele Israelis unterstützen das, was Netanyahu macht, nicht. Zum Beispiel auch Angehörige der Geiseln unterstützen das oftmals überhaupt nicht und protestieren mittlerweile sehr oft bei den Protesten gegen die Regierung mit. Aber trotzdem werde ich hier in Deutschland als jüdische Person immer als Projektionsfläche verwendet für allen möglichen Frust und Israel-Hass und die generelle Ablehnung von Israel als Staat, aber auch der Ablehnung gegenüber der israelischen Regierung.
Ich hatte auch irgendwie einfach häufig den Eindruck, dass bei so Solidarität einfach nicht mitgedacht wird, dass es auch bei vielen Israelis, vor allem bei jüdischen Israelis, halt einfach auch, dass das nicht unbedingt privilegierte Menschen sind, sondern dass sie eben ihre Traumata, ihre Fluchterfahrungen in der Familie haben und dass dann zum Beispiel jüdische oder israelische Perspektiven oder beides halt einfach nicht zählen gelassen wird in diesem Kontext und einfach schon von vorhin hinein irgendwie zum Beispiel dann durch so Aussagen wie, wir sind nicht antisemitisch, wir sind antizionistisch und irgendwie zionistisches grundsätzlich als schlecht darzustellen, das einfach so ausgekattet wird. Wie siehst du das?
Ja, ich finde auch problematisch, dass jüdische Menschen dann auch immer oder die Israelis immer als weiß geframed werden, während die Palästinenser als POCs geframed werden. Und das ist total Quatsch, weil das wird nur von Personen gemacht, die noch nie in Israel oder Palästina waren. Ich finde das total krass, dass da einfach in so Kategorien gedacht wird, so die Weißen gegen die POCs und die generell, es wird total, es artet in so einem totalen Schwarz-Weiß-Denken aus. In so einem, ja, wenn du für Palästina bist, dann sprichst du Israel das Existenzrecht ab, bist antisemitisch und bla bla bla. Und wenn du für Israel bist, dann bist du eigentlich genauso schlimm wie Netanyahu und supportest das alles voll und möchtest lauter Kinder umbringen. Und das ist, es ist artet in so ein absolutes Schubladendenken aus und in so ein, also wenn du solidarisch mit Palästina bist, dann findest du auch die Hamas super und alles, was die gemacht haben und möchtest Israel einfach auslöschen, was ja Bullshit ist, weil viele Menschen, die sich mit Palästina solidarisieren oder mit der palästinensischen Zivilbevölkerung, sehen das überhaupt nicht so. Und ich finde generell, man muss da einfach sehr differenziert sein. Man muss. Und ich verstehe nicht, was daran so schwer ist, zu sagen, ich möchte Frieden in dieser Region. Ich möchte, dass alle Zivilisten dort in Frieden leben können. Ich möchte, dass dort alle sicher sind. Ich möchte, dass niemand mehr vertrieben wird, niemand mehr flüchten muss, niemand bombardiert wird, niemand verschleppt wird irgendwohin. Und dass das so schwer ist, das einfach auszusprechen, verstehe ich nicht, warum man nicht Solidarität mit allen haben kann. Ich finde es krass, dass hier in Deutschland auch offensichtlich keine Demos, die übergreifend sind für alle, möglich sind anscheinend. Es gibt immer nur sehr pro-israelische Demonstrationen oder pro-palästinensische. Aber so übergreifende Demos vermisse ich total und finde es total schade. Ich finde zum Beispiel, dass die Demos, die in Israel sind, sich mittlerweile ja auch oft eben gegen das Vorgehen der israelischen Regierung aussprechen und dort so etwas auch kritisiert wird. Das vermisse ich hier in Deutschland in so extrem pro-israelischen Diskursen total. Dass dort auch einfach gesagt wird, hey, wir stehen zu Israel, aber nicht bedingungslos zu allem, was die israelische Regierung macht. Denn das ist auch falsch. Das ist eine absolute falsche Solidarität. Es ist auch so ein bisschen auch dieses Thema von so dieser Staatsräson, also immer Solidarität mit Israel. Aber was bedeutet Solidarität mit Israel? Bedeutet Solidarität mit Israel immer Solidarität mit der israelischen Regierung, die da aktuell ist? Oder vielleicht auch mit den Menschen, die in Israel leben, die aktuell wirklich zu Hunderttausenden gegen diese Regierung protestieren? Sollten wir nicht auch sie unterstützen? Und das ist dann halt für mich die Frage, wann hört denn Solidarität auf? Und wenn ich eben, oder die andere Seite, wenn ich eben solidarisch mit Palästina bin, muss ich dann auch automatisch solidarisch mit einer Terrororganisation sein? Muss ich nicht. Und jeder, der die Hamas irgendwie noch als Fürsprecher der palästinensischen Zivilbevölkerung sieht, hat eigentlich überhaupt nichts verstanden. Denn die Hamas ist eine Terrororganisation, die unfassbar viel Geld hat, die seit Jahren unfassbar viele Hilfsgüter und Geldleistungen einfach abkapselt und die Bevölkerung dort verhungern lässt. Die ganzen Funktionäre sind überhaupt nicht mehr im Gazastreifen. Die sind irgendwo, keine Ahnung, im Iran oder so und sitzen da rum und chillen. Und denen ist es total egal, was dort passiert, sondern sie benutzen es für ihre Propaganda. Und das ist eine absolute Tragödie, weil dadurch, finde ich, total die Clou daraus ist, dass für die palästinensische Zivilbevölkerung es niemanden gibt, der sie beschützt. Denn die Hamas beschützt sie nicht. Während es bei der israelischen Zivilbevölkerung zumindest noch den Anschein davon gibt, dass die israelische Regierung die eigenen Bürger beschützen möchte. Das haben die Palästinenser überhaupt aktuell nicht. Und das ist eigentlich die eigentliche Tragödie. Und darüber müssen wir sprechen. Und nicht darüber, dass Israel und alle Israelis absolut schlimm sind und alle Palästinenser Opfer sind. Denn sie sind alle in gewisser Weise Opfer von einem Konflikt, der dort schon so lange ist und der auch resultiert ist aus Vertreibung und so weiter. Denn Israel ist ein Staat von Geflüchteten. Die Menschen, die dorthin gekommen sind, sind alle geflüchtet und nicht nur aus Europa, sondern zum Beispiel auch aus vielen arabischen Ländern. Viele Israelis dort kommen zum Beispiel aus dem Iran, aus dem Irak, aus Ägypten, aus dem Libanon. Es sind einfach Menschen, die aus muslimischen Ländern vertrieben wurden, weil sie jüdisch sind. Deswegen sind die auch nicht weiß. Deswegen können die auch nicht weiß sein. Deswegen ist das absoluter Bullshit. Und Israel ist ein Staat, in dem einfach 20% Muslime sind, ganz offiziell. Es ist nicht mal eine Minderheit, würde ich sagen. Also da muss man einfach absolut differenziert sein, wenn man über den Konflikt spricht. Und ich bin keine Expertin dafür. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten einfach viel damit auseinandergesetzt, weil ich irgendwie musste, weil ich mich ständig rechtfertigen musste. Aber Israels Politik hat mich bis dato eigentlich nie besonders interessiert, weil es mich nicht persönlich eigentlich betrifft. Aber irgendwie betrifft sie mich ja doch, weil ich mich ständig dafür rechtfertigen muss.
Müssen wir vielleicht zusammenfassen, was für dich Solidarität mit Menschen bedeutet, die direkt betroffen sind, also zum Beispiel in Israel leben oder in Palästina oder halt von den Auswirkungen, die das hat, also zunehmenden Antisemitismus und zunehmenden antimuslimischen Rassismus. Also wie kann die Solidarität mit den Menschen aussehen, anstatt da jetzt irgendwelche neuen Fronten aufzumachen als nicht betroffene Person?
Es gibt verschiedene Arten von Solidarität. Also, dass Menschen, die zum Beispiel persönlich betroffen sind, auf eine andere Weise solidarisch sind, verstehe ich total. Ich würde niemals einer Person, die palästinensische Wurzeln hat, vorwerfen, dass sie sich sehr stark für Palästina ausspricht und vielleicht die israelische Zivilbevölkerung außer Acht lässt. Andererseits, wenn beispielsweise Menschen ihre Verwandten unter den Geiseln haben oder ähnliches, kann ich auch von ihnen nicht erwarten, dass sie sich hinstellen und Free Palästina rufen. Aber bei Menschen, die nicht direkt betroffen sind, würde ich sagen, ist es wichtig, dass man differenziert bleibt und immer beide Seiten anspricht. Wenn man darüber sprechen möchte, muss man beide Seiten ansprechen. Muss man sich auch darüber informieren, weil dieser Konflikt ist einfach komplexer, als dass man es in einem 2-minütigen TikTok-Video irgendwie erarbeiten könnte. Und das ist der Eindruck, den ich seit dem 7. Oktober habe. Die Leute gucken ein TikTok zu dem Thema, sehen irgendwie so ein paar Slides in irgendeiner Story und denken, sie hätten die ultimative Lösung für den Konflikt jetzt sofort gefunden. Und die ultimative Lösung ist meistens, ja, entweder die einen müssen weg oder die anderen. Und das ist einfach falsch. Deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass Solidarität immer in beiden also in beiden Bevölkerungsgruppen gedacht wird und Solidarität auch immer so, dass man sagt, okay, nicht alle Palästinenser finden die Hamas super, nicht alle Israelis finden die israelische Regierung und ihr Vorgehen super, sondern aktuell sollte man sich wirklich, wenn man sich Feindbilder schaffen möchte in dieser Geschichte, dann muss man wirklich die Hamas klar benennen und die israelische Regierung, die aktuell in ihrem Vorgehen einfach super problematic ist. Natürlich können wir beide nicht auf dieselbe Stufe stellen. Die einen sind eine Terrororganisation, die anderen sind eine gewählte Regierung. Trotzdem müssen wir beide kritisch, wenn auch getrennt voneinander kritisch betrachten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass nicht ständig diese zwei Fronten aufgetan werden, dass nicht automatisch angenommen wird, du musst pro Palästina oder pro Israel sein. Und wenn du pro das eine bist, bist du automatisch gegen das andere. Denn so funktioniert das nicht. Denn das ist absolut unterkomplex. Aber wir suggerieren das die ganze Zeit. Wir suggerieren die ganze Zeit, dass es in diesem Konflikt einen Schwarz und ein Weiß gibt und wir uns eben nur solidarisch mit der einen oder anderen Richtung zeigen können. Aber so ist das einfach nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir da als Gesellschaft und als solidarische Menschen einfach wirklich differenzierter sind. Es sei denn, man ist direkt betroffen, dann ist das vielleicht etwas schwieriger. Aber selbst Personen, die betroffen sind, das ist zumindest mein Erleben, sind oftmals viel verständnisvoller gegenüber anderen als Menschen, die überhaupt nicht davon betroffen sind. Ich habe sogar den Eindruck, dass die extremsten Positionen von Menschen kommen, die überhaupt nicht davon betroffen sind und die gar keine Ahnung, die vor dem 7. Oktober wahrscheinlich nicht mal auf der Karte zeigen konnten, wo der Gazastreifen ist, aber seit dem 7. Oktober zu absoluten Nahostexperten geworden sind. Und das ist einfach absurd und das verstehe ich nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir einfach eine übergreifende Solidarität schaffen und generell auch mit Betroffenen vom antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus weltweit. Denn auch dort gab es seit dem 7. Oktober einen massiven Anstieg von beidem. Und das müssen wir auch klar benennen. Und dagegen müssen wir uns ständig aussprechen. Zum Beispiel, was mir seit dem 7. Oktober extrem aufgefallen ist, wie Rechte das Ganze instrumentalisiert haben, sich als vermeintlich Israel solidarisch positionieren, nur um ihren eigenen Rassismus auszuleben. Und das ist falsch. Und davon müssen wir uns als jüdische Menschen auch explizit distanzieren und sagen, wir wollen das nicht. So eine Solidarität wollen wir nicht. Wir wollen keine Solidarität, die auf Köpfen muslimischer Menschen hier ausgetragen wird und dass über sie geurteilt wird, dass von ihnen zum Beispiel eingefordert wird, dass sie sich von der Hamas distanzieren oder von anderen Terrororganisationen und so weiter. Das ist ja ein Problem, was vielen muslimischen Menschen immer wieder passiert. Und davon müssen wir uns einfach klar distanzieren, auch als jüdische Community, dass wir so eine Solidarität nicht wollen.